als im späten 15. Jahrhundert das Wort Imperium noch endlose Karawanen, überfüllte Häfen und Grenzen heraufbeschwor, an denen das Gesetz sich mit der Reichweite eines Schwertes änderte, war die Welt, in die Süleyman hineingeboren wurde, ein Geflecht aus Spannungen und Chancen. Es handelte sich nicht bloß um eine Landkarte eroberter Territorien, sondern um ein lebendiges System. Städte, die vom Handel abmitten, Heere, die im Rhythmus unberechenbarer Jahreszeiten marschierten, vielfältige Gemeinschaften, die ihren Platz innerhalb einer imperialen Struktur aushandelten und vor allem einen Hof, der Politik in eine Kunst der Präzision verwandelte. Um Süleyman den Prächtigen zu verstehen, den Menschen und das Symbol, gilt es zunächst die Bühne zu begreifen, die ihn formte, denn seine Größe, seine Widersprüche und seine Wirkung entstanden nicht im luftleeren Raum. Sie gingen aus einer Welt hervor, die sich bereits im Wandel befand. Am westlichen Ende Asiens und an der Schwelle Europas nahm das Osmanische Reich eine geografische Position ein, die zugleich eine historische Bedingung war. Seine Ländereien erstreckten sich zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer, zwischen den Landroten, die Persien und die Levante mit dem Balkan verbanden, und zwischen den Meerengen, die bestimmten, der den Durchgang von Waren, Heeren und Ideen kontrollierte. Diese Lage machte den osmanischen Sultan zu mehr als nur einem Monarchen. Sie zwang ihn dazu, Schiedsrichter zwischen den Welten zu sein, Verwalter von Unterschieden und, wenn nötig, Befehlshaber von Feldzügen, die sowohl auf imperiale Ambitionen als auch auf defensive Erfordernisse reagierten. Aus diesem Grund war die Geburt eines Prinzen der Dynastie keine private Angelegenheit. Sie wurde als Staatsangelegenheit wahrgenommen, als eine Investition in die Zukunft einer Macht, die sich gegenüber gewaltigen Rivalen behaupten musste. Das Bild, das sich Europa vom Osmanischen Reich machte, besonders vom 15. und während des 16. Jahrhunderts, schwankte zwischen Furcht und Faszination. Aus der Binnenperspektive jedoch war die osmanische Erfahrung weniger eine abstrakte Bedrohung als vielmehr eine administrative Realität. Steuern, Rechtsprechung, Rekrutierung, Regeln des Zusammenlebens und Loyalitätserwartungen. Das Reich war nicht nur die Summe seiner Eroberungen, sondern eine Art zu regieren. Darin lag ein Teil seiner Stärke. Es konnte unterschiedliche Regionen unter eine zentrale Autorität integrieren, ohne totale Einheitlichkeit zu erzwingen, solange Ordnung, Steueraufkommen und Gehorsam aufrechterhalten wurden. Diese pragmatische und zugleich flexible Logik sollte für die Art der Regierungsführung, die später mit Süleyman verbunden wurde, von wesentlicher Bedeutung sein, doch existierte sie bereits als institutionelles Erbe vor seiner Geburt. In jener Zeit festigte sich die osmanische Macht auf einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen der türkisch-mongolischen Tradition militärischer Führung, dem islamischen Erbe religiöser und rechtlicher Legitimität und der byzantinischen Erfahrung imperialer Verwaltung, die in der Region als Sediment zurückgeblieben war. Die Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 durch Mehmed II. Mehmed den Eroberer war nicht nur ein entscheidender militärischer Sieg, sie symbolisierte auch die Aneignung eines politischen und kulturellen Zentrums, das die Osmanen zu Erben einer antiken imperialen Idee machte. Die Stadt, umbenannt und umgestaltet, wurde zu einer Hauptstadt, die Autorität ausstrahlte. Ein Ort, an dem Politik definiert, Ämter vergeben, Allianzen ausgehandelt und der Welt die Theatralik der Macht vorgeführt wurde. In diesem Umfeld lernte die Dynastie zu regieren nicht nur mit Schwertern, sondern mit Zeremonien, Dokumenten, Siegeln und Architektur. Nun, über die Welt zu sprechen, die Süleyman hervorbrachte, bedeutet, über die Hauptstadt hinauszublicken. In Anatolien, dem territorialen Kernland der Osmanen, existierten türkische, griechische, armenische und andere Gemeinschaften nebeneinander, mit landwirtschaftlich geprägten Ökonomien und städtischen Netzwerken, die den Staat versorgten. Auf dem Balkan hatte die osmanische Expansion Regionen mit orthodoxen und katholischen christlichen Traditionen, lokalen Aristokratien und Eigentumssystemen eingegliedert, die nicht immer einfach mit den osmanischen Praktiken in Einklang zu bringen waren. Im Osten wiederum brachte die Konkurrenz mit rivalisierenden islamischen Mächten, insbesondere dem safawidischen Persien, eine ideologische und konfessionelle Komponente mit sich, die nicht ignoriert werden konnte.